Ich lese aus Psalm 118, Vers 24 bis 29. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht geschenkt. Tanzt einen festlichen Reigen mit Zweigen in der Hand bis dicht an die Hörner des Altars. Mein Gott bist du, und ich will dir danken. Mein Gott, ich will dich preisen. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen.
Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wären ewiglich. Sie wären ewiglich. Lobet den Herrn.
Es ist schon ein Moment her, da habe ich mit Jesus mal ein ernstes Wort reden. Ich habe ihn nicht verstanden. Einfach nicht. Und meine Glaubensgeduld ist in dieser Zeit etwa mal an ihre Grenzen gekommen. Es ist dann zumal für mich und für die Menschen um mich herum eine herausfordernde Zeit war. Es ist dabei nicht um Leben und Tod gegangen, überhaupt nicht. Und doch waren es Wochen und Monate, wo Trauer, Wut, Schmerz sehr präsent sind. Missverständnis, Verletzungen, Sehnsüchte, die sich nicht erfüllt haben, Enttäuschungen, wo der Seele einfach nur wehtan haben. Und immer wieder auch das Unverständnis Jesus gegenüber. Das kann doch nicht dein Wille sein. Das habe ich immer wieder gebetet. Bitte hilf mir, schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das kannst nur du. Ich habe Jesus viel zugetraut. Ich habe viel von ihm erwartet. Dass er die Situation ändert. Dass er hilft. Dass er rettet. Dass er einfach etwas tut oder mindestens etwas sagt. Sein Wort allein bewirkt doch viel. Wenn ich mit Menschen rede, höre ich immer wieder von solchen Zeiten. Die konkreten Erfahrungen dahinter, die sind unterschiedlich, so verschieden, wie wir Menschen sind. Aber ich glaube, viele von uns kennen so Momente, wo wir Jesus einfach nicht verstehen, wo wir ihm so viel zutrauen, wo wir vielleicht zum allerersten Mal alles auf die Karte Jesus setzen, glaubet und so viel von ihm erwartet. Und manchmal warten wir und wartet mir und Jesus erfüllt unsere Erwartungen nicht. Einfach nicht. Wir verstehen ihn nicht. Wir sind enttäuscht, vielleicht desillusioniert, fragen uns möglicherweise sogar, ob die Sache mit dem Glauben überhaupt funktioniert und verhebt. Es kann doch nicht falsch sein, ihm etwas zuzutrauen, vielleicht alles zuzutrauen. Etwas von ihm zu erwarten, dass er die Situation ändert, dass er hilft und rettet, dass er einfach etwas tut oder doch mindestens etwas sagt. Das letzte Mal, wo Jesus auf Jerusalem gekommen ist, also bei diesen Ereignissen, die wir uns am heutigen Palmsonntag daran erinnern, sagt Jesus kein Wort. Egal, was die Erwartungen gewesen sind, was für Hoffnungen und Sehnsüchte die Menschen damals an ihn hatten. Er hat ihre Not gesehen, das liest man in den Evangelien. Ihre Situation hat immer wieder sein Herz berührt. Und doch ist er da ungewohnt passiv. Reden und schreien und handeln tun andere. Ich lese die Geschichte vom Palmsonntag, so wie sie uns im Johannesevangelium Kapitel 12, in den Vers 12 bis 19 überliefert ist. Als am Tag darauf die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweige und zogen hinaus, ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden seine Jünger zunächst nicht, aber nachdem Jesus verherrlicht worden war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm solches getan hatte. Das Volk nun, das bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, legte davon Zeugnis ab. Eben darum zog ihm das Volk entgegen, weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm bereits nach. Die unterschiedlichsten Leute, mit den verschiedensten Sehnsüchten und Erwartungen, aber auch Befürchtungen, treffen in diesem Text aufeinander. Da ist zuerst mal die Volksmenge, die wegen dem Passafest auf Jerusalem gekommen ist. Sie haben von dem Jesus gehört, haben gehört, dass er den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das hat sich umgesprochen. Und spätestens dann ist allen, also natürlich nur, falls das wahr ist, aber spätestens dann ist allen klar geworden, Ein normaler Prophet und Rabbi ist der Jesus nicht. Blinde wieder sehend machen, Menschen von Schuld befreien, den Armen und sozial Ausgrenzten neue Perspektiven geben, Tote zum Leben erwecken, das hat göttliche Qualitäten. Kann der Jesus der sein, wo sie als Messias, als von Gott geschickten König erwartet haben? Kann man das wirklich noch ausschliessen? Die Menschenmenge hat vielleicht einen stichhaltigen Beweis erwartet, dass der Jesus der Messias ist. Oder sie haben erwartet, dass er als Betrüger entlarvt wird. Oder einfach wollen sehen, was da sonst noch alles kommt. Jesus ist ja nicht allein auf Jerusalem gekommen. Seine Jünger und noch mehr Menschen sind mit ihm gsi. Die Bibel redet davon, dass auch das Volk war, eine Volksmenge. Und viele von ihnen, die mit ihm gekommen sind, sind Zeugen geworden, wie er den Lazarus auferweckt hat. Und für viele von denen war bereits klar, ja, der Jesus, der ist der versprochene Retter. Und sie erwartet jetzt vielleicht, dass er seine Herrschaft aufrichtet, dass er Frieden und Gerechtigkeit schafft, die Herrschaft der Römer beendet, ein für alle Mal, Unrecht, Gottlosigkeit zum Ende bringt. Dann sind da noch die Jünger. Die sind zu dem Zeitpunkt vermutlich bereits nicht mehr so zuversichtlich gewesen. Sie haben vermutlich mehr Befürchtungen gehabt als Erwartungen. Dass das mit Jesus nicht so wird enden, wie sie sich das erhoffen, ist den meisten von ihnen klar gewesen. Sie sind ratlos gewesen, haben nicht verstanden, was da geht. Und vermutlich haben sie nicht erwartet, dass das, was ihnen so unsinnig erscheint, in Gottes Augen Sinn macht. Sie haben es nicht verstanden. Erst später dann sind die verschiedenen Puzzleteile zusammengekommen und sie haben begriffen, was Gott, was Jesus da tut. Und Pharisäer schließlich, die haben dem Treiben, so stelle ich mir vor, zugeschaut. Und wahrscheinlich mit zwiespältigen Gefühlen. Sie haben Angst gehabt vor Aufruhr, vielleicht auch vor dem Verlust von ihrem Einfluss und haben die Menschen vor falschem Glauben wollen bewahren. Und es sind gerade die Pharisäer, die sicher nicht am lautesten mitgeschrien haben, die im Bericht von Johannes etwas begreifen, ja sogar prophetisch aussprechen. Alle Welt läuft ihm nach. Was dort angefangen hat, hat sich weitergezogen, sonst wären wir nicht da vermutlich, und wird irgendeinisch ganz Realität werden. Überhaupt, wenn man vom Palmsonntag liest, beim Johannes, ist der Bericht voll von prophetischen Aussagen, die sich mit Jesus erfüllen. Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das, was die Menschen da rufen, ist ein Zitat aus dem Psalm 118. Und der Psalm, der war auch Teil der Passa-Festliturgie. Und das also, wo beim Fest nur ein paar Tage später wird gebetet werden, ist an diesem Tag ganz aktuell proklamiert worden. Jesus kommt, Jesus ist gekommen im Namen von Gott, vom grössten Herr. In ihm erfüllt sich die Messias-Erwartung. Sie rufen Hosanna. Das heisst übersetzt etwa, hilf doch. Es sind darum nicht nur reine Jubelrufe. Der Einzug von Jesus in Jerusalem ist nicht so wie der Siegesumzug durch Bern, wenn IB Meister wird. Es ist auch ein Bekenntnis zu der menschlichen Hilfsbedürftigkeit an die Adresse von dem, der kann und wird helfen. Jesus sitzt auf einem Esel und während die anderen Evangelisten ziemlich ausführlich berichten, wie Jesus zu dem Esel kommt, schreibt Johannes nur, dass Jesus das Tier gefunden hätte und dass sich damit eine Aussage vom Prophet Zacharia erfüllt, dass der König wird kommen, auf einem Esel reitend, und dass das Grund zur Freude ist. Die ganze Sache mit dem Palmsonntag, wenn ich mir die Szene so vorstelle, bleibt für mich ein bisschen irritierend irgendwo durch. So viele Verheißungen, die da im Blick kommen, die sich erfüllt haben, die sich am Erfüllen sind, das ist ja eigentlich schön. Und trotzdem weiss ich darum, dass ja nachher noch die Karwoche kommt. Sodass der Jubel, auch wenn es darum geht, Gott um Hilfe anzurufen, aber dass der Jubel irgendwie auch fehl am Platz scheint. Da sind so viele Erwartungen, die Menschen an diesem Tag haben so viele Erwartungen gehabt und man muss sagen, die allermeisten sind enttäuscht worden. Die Volksmenge hat keinen Machtbeweis bekommen, keine weitere Auferweckung von einem Toten, vorerst. Die erwartet haben, dass Jesus die Macht der Römer beenden würde, auch sie sind enttäuscht worden. Die sich an die heiligen Schriften gehalten haben, haben die Zusammenhänge nicht begriffen. Und falls die Jünger noch so einen kleinen Funken Hoffnung gehabt hätten, man könnte Jesus noch retten, sind auch sie ein paar Tage später bitter enttäuscht worden. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Nach dem Palmsonntag haben sich all die enttäuschten Zeugen und Zeuginnen von den Ereignissen von Jesus zurückgezogen. Bei der Volksmenge ist die Begeisterung in Gleichgültigkeit, gar Hass umgeschlagen. Bei den Jüngern und bei denen, die an Jesus aufgrund von seinen Wunder geglaubt haben, ist eine so eine traurige Resignation übrig geblieben. Sie haben keinen Sinn mehr gesehen. Sie haben schlussendlich nicht mehr geschafft, bei Jesus zu bleiben. Wie gehen wir damit um, wenn wir so viel von Jesus erwarten und er unsere Erwartungen nicht erfüllt? Das passiert. Ich bin überzeugt, es wäre nicht richtig, wenn wir würden sagen, ich erwarte lieber nichts, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Erwartungen dürfen sein. Und wenn wir unser Leben in Abhängigkeit von Gott leben, ich glaube, da dürfen, da können wir gar nicht anders, als alles von ihm zu erwarten und zu erhoffen. Ich glaube, es ist wertvoll, wenn wir erkennen, dass Jesus aber nicht an unsere Erwartungen gebunden ist, aber dass alle Verheißungen über ihn zuverlässig sind. Also nicht die Erwartungen, sondern die Verheißungen. Dass wir ihn, respektive Gott, der durch seine Propheten und Apostel in der Bibel redet, dass wir ihn beim Wort nehmen. Bei seinem Wort und nicht bei dem, was wir aus unseren menschlichen Perspektiven und aus unserer Not und Angst heraus daraus machen. Und vielleicht, so schwer es, wie es manchmal fällt, dürfen wir auch lernen, dass es kann sein kann, dass wir etwas einfach noch nicht verstehen. Dass es uns geht wie den Jüngern, die trotz dem Weg mit Jesus, trotz allen Verheißungen, noch nicht alles begriffen haben. Wenn Jesus meine Erwartungen enttäuscht, können so Überlegungen helfen. Das ist gut, das ist richtig. Als ich aber eben vor einem Zeitchen mit meinen enttäuschten Erwartungen zu kämpfen hatte, sind die Wahrheiten nur so ein Puzzleteil gewesen, das geholfen hat. Was für mich persönlich noch viel wichtiger war, ist etwas, das ich von einer alten Frau, sie war in unserer früheren Gemeinde Nachbarin, das ich von ihr gelernt habe. Sie hat in ihrem Leben vieles erlebt, was wir ihr gerne erspart hätten. Meine Sorgen, meine Probleme sind im Vergleich zu dieser Lebensgeschichte also wirklich nichts. Unter anderem ist eine von ihren zwei Töchtern als Kind gestorben. In einem Gewitter hat sie einen Blitz getroffen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist für eine Mami. Sie ist daraufhin recht früh Witfrau geworden, hat ihren Mann lang gepflegt. Es sind unglaublich viele Herausforderungen in ihrem Leben gewesen. Und dann ist auch ihre zweite Tochter gestorben. Zu früh nach heutigem Maßstab. Und ich habe die alte Frau in dieser Zeit begleitet und habe sie mal gefragt, warum sie nie an Gott verzweifelt sei und sich von ihm abgewendet hätte. Weil, das habe ich gewusst, das habe ich ihr abgespürt, die ist immer noch mit Gott unterwegs. Warum, habe ich gefragt, hast du Gott nie aufgegeben? Aus Enttäuschung, aus Schmerz, es würde jeder verstehen. Und sie haben mir gesagt, und das ist mir geblieben, sie können nicht anders, als bei Jesus zu bleiben. Sie leben in und aus dieser Verbindung zu ihm raus. Und ohne ihn wäre es ja auch nicht besser. Sie wäre nur alleine. Und sie haben mir erzählt, dass sie überhaupt keine Glaubensheldin sei, die nie Zweifel hat. Jemand, der auch mal ein bisschen Abstand zu Jesus braucht. Aber dass sie weiss, auch wenn sie mal genug Abstand gehabt hat, dass sie wieder zu Jesus zurückkommen kann. Immer und immer wieder und wieder dort anknüpfen und mit ihm unterwegs sein. Und diese Botschaft war eine der besten Predigten, die ich jemals gehört habe. Diese Botschaft, diese Einsicht hilft mir und sie ist auch ganz tief in der biblischen Botschaft verwurzelt. Jesus lässt uns nicht nur ein, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen, alles von ihm zu erwarten, sondern er sagt, seid mit mir verbunden, verwachsen wie ein Reben am Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heisst eben auch, wir leben und wachsen aus dieser Verbindung raus und nicht aus der Erfahrung von erfüllten Erwartungen oder erfüllten Verheißungen. Und zu Jesus kann man immer wieder zurückkommen. Das haben die Jünger erlebt. Sie alle haben Jesus im Stich gelassen. Niemand hat es ausgehalten, dort zu bleiben. Und doch, nach seinem Tod, nach der Auferstehung, begegnet er ihnen wieder. Ohne Vorwurf, ohne Kritik, ohne, wir müssen mal ein ernsthaftes Wörtchen miteinander reden. Sie dürfen einfach zu ihm zurückkommen. Und ich finde, das ist heute, wenn der Palmsonntag eben auch so viele Enttäuschungen hat, gute Nachricht. Es ist bereits eine Osterbotschaft, eine Botschaft, die den Blick über die Karwoche hinaus ausrichtet. Amen.